SR2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag heute,
16. Juli 1834, der Geburtstag von Adolf Lüderitz, Kaufmann und Kolonialpionier.
Straßennamen werden in Deutschland seit Jahren heiß diskutiert. Wollen wir mit ihnen wirklich noch an Menschen erinnern, die sich als Ausbeuter, Betrüger oder Verbrecher erwiesen haben? Menschen wie Adolf Lüderitz?
Der Lüderitz war auch ein Betrüger, wie er die Geschäfte abgewickelt hat in Namibia. Und darum versuchen wir auch, diese Namen eigentlich aus diesem Bezirk auszuradieren.
Israel Kaunajike, geboren in Namibia, lebt in Berlin und arbeitet als Bildungsreferent für die deutsche Kolonialgeschichte.
Die Lüderitzstraße soll umbenannt worden in Mugunda-Straße. Mugunda war eine Freiheitskämpferin in Namibia gegen die Apartheid. Und das ist wichtig, weil ohne unsere Frauen hätten wir nie überlebt.
In diesem Jahr hat auch die Stadt Düsseldorf beschlossen, gleich 10 Straßen auf einmal umzubenennen. Sie trugen die historisch belasteten Namen von Karl Peters, Theodor Leutwein, Adolf Wörmann, Hermann Wissmann und Adolf Lüderitz. Aber mit dem Austausch von Straßenschildern ist es nicht getan.
Mich ärgert vor allem, dass immer noch so viel Unwissen herrscht über die deutsche Kolonialgeschichte, eben diese koloniale Amnesie.
Professor Jürgen Zimmerer, Afrika-Wissenschaftler und Leiter der Forschungsstelle Hamburgs postkoloniales Erbe. Er gehört zu den prominentesten Stimmen, die sich gegen das Vergessen kolonialer Verbrechen erheben.
Wir sind jetzt weniger einzelne Straßennamen, als dass die dahinterliegende Geschichte gar nicht bekannt ist. Und deshalb kommen die Straßennamen eben heroisierend und verklärend und auch verniedlichend. Und das ärgert mich. Und ich meinte, man muss eben aufklären, wofür jemand wie Lüderitz steht und was er in letzter Konsequenz ausgelöst hat.
Die Deutschen und ihre afrikanischen Kolonien. Eine Geschichte von Unterdrückung und Völkermord. Und auch eine Geschichte erfolgreicher Verdrängung. Nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Aufarbeitung des Nationalsozialismus anstand, gab es in den Köpfen keinen Platz für eine Beschäftigung mit dem frühen Kolonialismus. Außerdem, so sagten sich viele, hatten die Deutschen ihre Kolonien ja schon nach dem Ersten Weltkrieg verloren. Und wirkten die Kolonialpolitiker neben NS-Verbrechern nicht sehr weit entfernt und auch etwas harmlos?
Man dachte, das sind irgendwie so Pfadfinder oder so Entwicklungshelfer in Uniform, also so nostalgisch verklärend, verniedlichend, koloniale Amnesie.
Erst mit der Jahrtausendwende richtete sich der Blick auf die koloniale Geschichte Deutschlands.
Und dann hieß es, der deutsche Kolonialismus war nicht brutal. Und jetzt zeigen die Forschungen, er war extrem brutal. Dann hieß es ja, der war nur in Namibia brutal. Nein, der war auch in Ostafrika brutal. Der war in Togo und Kamerun brutal. Dann hieß es ja, aber nur in Afrika. Nein, er ist auch in der Südsee brutal gewesen. Und dann kam eben die Debatte um koloniale Raubkunst dazu und Black Lives Matter, diese Debatten, Bismarck als Kolonialdenkmal. Und dann ist es jetzt im öffentlichen Bewusstsein.
Reichskanzler Otto von Bismarck hatte sich lange gegen eine deutsche Kolonie gesträubt.
Solange ich Reichskanzler bin, treiben wir keine Kolonialpolitik. Wir dürfen keine verwundbaren Punkte in fernen Weltteilen haben.
Die Reichsgründung von 1871 bereite den europäischen Nachbarn schon genug Sorgen, fand Bismarck. Man solle sie nicht unnötig provozieren, indem man beim Wettstreit um koloniale Gebiete teilnehme. Kolonien seien überhaupt ein Luxus, den sich das Deutsche Reich nicht leisten könne.
Er ist dann aber eingeknickt aus innenpolitischen Gründen, weil er eben neue Allianzen brauchte und sich eben der kolonial begeisterten Lobbygruppe eigentlich anschloss oder andiente, muss man sagen. Und er hatte enge Kontakte hier in Hamburg eben zu Wörmann, zu dem Reeder und Vorsitzender Präses der Handelskammer.
Wörmann, so heißt es, soll öfter mit einer guten Flasche Rotwein bei Bismarck in Friedrichsruh aufgetaucht sein, um den Reichskanzler für die koloniale Idee zu gewinnen.
Es wird immer gesagt, er wollte es nicht entschuldigen. Nein, er wusste um die Probleme, er hat es trotzdem gemacht. Und das ist genau dieser machtpolitische Zynismus.
Die Kolonie Deutsch-Südwestafrika ging auf die Initiative eines Kaufmanns zurück, über dessen Leben nur wenig bekannt ist, Adolf Lüderitz. Er wurde am 16. Juli 1834, heute vor 190 Jahren, als Sohn eines wohlhabenden Bremer Tabakhändlers geboren und erhielt eine standesgemäße Erziehung. Handelsschule, Ausbildung im väterlichen Unternehmen, Auslandsreisen. Mit 20 studierte er den Tabakanbau in Virginia und Kentucky. Dann verließ er die vom Vater vorgegebene Bahn und wurde Farmer in Mexiko. Dort raubten Banditen sein Vieh und zündeten sein Haus an. Deprimiert kehrte Lüderitz nach Bremen zurück und trat in das Familienunternehmen ein. Er heiratete ein reiches Mädchen, Emmy von Lingen, und schmiedete neue Pläne.
Von seiner Biografie her zu schließen, ist er ja jemand, der ein gewisses Abenteurertum oder Goldgräbermentalität hatte, immer wieder Geschäfte versuchte, ja nicht so wahnsinnig erfolgreich war. Und von daher ist es eigentlich auch passend, dass er dann sein Glück wie viele andere eben in so einem Phantasma-Kolonialreich Südwestafrika suchte.
Noch wies die Landkarte Afrikas ein paar weiße Flecken auf. Da waren die Europäer, allen voran Engländer und Franzosen, schon eifrig dabei, den Kontinent unter sich aufzuteilen. Die Deutschen wollten jetzt auch mitmischen. Adolf Lüderitz träumte von großen Schätzen.
Das ist ja auch die Zeit, in der im heutigen Südafrika dann der Diamantenboom losging, Goldgräberboom in den USA. Also er wusste um die Bedeutung von Rohstoffen und glaubte, die in Südwestafrika zu finden.
Adolf Lüderitz schickte den jungen Bremer Kaufmann Heinrich Vogelsang als Agenten nach Südwestafrika. Der schloss 1883 mit dem Chief der Nama, Joseph Fredericks, zwei Verträge ab. Er kaufte die Bucht von Angra Pequeña und dazu ein Gebiet von 5 Meilen. Lüderitz Bucht und Lüderitz Land sollte es später heißen. Dazu erwarb Vogelsang für Lüderitz einen 20 Kilometer breiten Küstenstreifen vom Oranjefluss bis zum 26. Breitengrad.
Kaufpreis für alle Gebiete insgesamt 600 Pfund Sterling in Form von Waren und 260 englische Gewehre.
Die Geschichte der ersten deutschen Kolonie begann mit einem Betrug. Im Vertrag war nur von Meilen die Rede, aber jeder wusste, dass damit englische Meilen gemeint waren. Lüderitz behauptete jedoch später, es handle sich um deutsche Meilen, die etwa das Vierfache der englischen betrugen. Dass er bewusst log, bewies seine Notiz an den Agenten Vogelsang.
Lassen Sie Joseph Fredericks aber vorläufig in dem Glauben, dass es englische Meilen sind.
Die Nachwelt verpasste Lüderitz deshalb den Spitznamen Lügenfritz. Die Nama protestierten gegen den Meilenschwindel ohne Erfolg. Bismarck stellte das von Lüderitz gekaufte Land nach einigen Zögern am 7. August 1884 unter den Schutz des Deutschen Kaiserreichs. Rasch begann die Kolonie Deutsch-Südwest zu wachsen. Lüderitz wollte nun gezielt nach Gold und Diamanten suchen und begab sich auf eine Expedition, von der er nicht zurückkehrte. Im Oktober 1886 verlor sich seine Spur in der Mündung des Oranjeflusses. Seine Leiche wurde nie gefunden.
Er ist ja im Grunde verarmt gestorben. Man vermutet ja, dass er umgekommen ist im Süden des späteren Schutzgebietes. Ironischerweise ganz nahe der Gegend, in der dann später tatsächlich Diamanten gefunden wurden.
Der Gründer der Kolonie war tot. Aber für die einheimische Bevölkerung hatte das Elend gerade erst begonnen. Die Deutschen, die erst spät in Besitz einer Kolonie gekommen waren und noch dazu ein Gebiet erwischt hatten, das schwer zu bewirtschaften war, wollten der Welt beweisen, wie gut sie ihre Aufgabe erledigen konnten.
Dieser Rigorismus zu sagen, wir gestalten das ganze Land um es nach europäischen Standards ökonomisch tragfähig zu machen, und die Schnelligkeit, mit der dann diese Umstrukturierung erfolgte, führt eigentlich zu diesen absolut desaströsen Konsequenzen für die Bewohner Deutsch-Südwestafrikas.
Die Kolonie war 1,5-mal so groß wie das Kaiserreich, aber dünn besiedelt. 200.000 Nama, Herero, Ovambo und Damara lebten dort. Ihre Herren und Ausbeuter 13.000 Weiße, die meisten von ihnen waren Deutsche. Widerstand gab es von Anfang an. Er gipfelte 1904 in den Aufständen der Herero und Nama und wurde auf brutale Weise beantwortet. Bis 1908 kamen etwa 70.000 Menschen ums Leben. Die deutschen Truppen haben sie in Konzentrationslagern sterben lassen, niedergemetzelt oder in die Wüste gejagt, wo sie verdurstet sind.
Der Genozid, an den wir uns heute erinnern, ist nur ein Teil des genozidalen Programmes. Also auch ohne den eigentlichen Krieg wären die Herero und Nama und Damara und letztendlich vielleicht auch die Ovambo komplett ihrer Identität beraubt worden. Auch das ist ein genozidales Programm, um zu sagen, die werden zu einer schwarzen Heloten- oder Sklavenschicht. Und auf dieser Sklavenarbeit, auf dieser abhängigen Arbeit, auf dieser ausbeuterischen Arbeit, ja, können wir dann für Weiße Südwestafrika ökonomisch sinnvoll bewirtschaften.
Das Trauma, das die koloniale Herrschaft ausgelöst hat, lebt bis heute in den namibischen Nachfahren weiter, erzählte die Psychologin Marcella Kaciowa vor wenigen Monaten dem ARD-Korrespondenten Stefan Überbach.
Wenn die Generation meiner Eltern auf Deutsche trifft, dann sieht man sofort, dass etwas in ihnen vorgeht, dass sie sich anders verhalten. Es ist das Trauma, das immer noch da ist. Es ist die Trauer, wie viele Menschen wir damals verloren haben und wie sehr sie leiden mussten. Man spürt immer noch den Schmerz, der in unserem Volk nachklingt.
Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass Gespräche über die Aussöhnung von Namibia und Deutschland hochkomplex sind. Der Hamburger Historiker Professor Jürgen Zimmerer.
Deshalb kann es auch keine Entschuldigung geben, ohne dass man quasi den Opfern von damals das Leben heute erleichtert. Weil es ist eine leere Worthülse, es ist eine Symbolpolitik, wenn man sagt, ja, wir entschuldigen uns, aber wir schauen weiter zu, dass ihr in Armut lebt, während die Nutznießer von damals reicher sind als ihr heute. Das gehört beides zusammen.
Kulturstaatsministerin Claudia Roth legte im Frühjahr 2024 ein neues Rahmenkonzept Erinnerungskultur vor, in dem sie neben den NS- und DDR-Verbrechen drei weitere Bereiche nannte, denen wir uns verstärkt widmen müssen: Migrations-, Kolonial- und Demokratiegeschichte. Diese Idee wird seitdem heftig diskutiert, wobei es nicht nur um Budgets geht, sondern auch um die Frage von Aufmerksamkeit und Bedeutung. Aber kann es ein Ranking in der Erinnerungskultur geben?
Jetzt ist Frau Roth ja zurückgerudert und hat im Grunde den Kolonialismus, den sogar die NS-Gedenkstätten akzeptiert hätten, wieder aus dem Rahmenkonzept rausgenommen und damit eigentlich gezeigt, dass es Opfer erster und zweiter Klasse gibt in Deutschland. Nämlich erster Klasse die, die offiziell als Gedenkstätten anerkannt sind und die anderen, die dazu nicht gehören, zum Kernbestand des offiziellen Gedenkens. Ich finde das fatal, vor allem, weil diese Opfer sich eben unterscheiden, dass sie deutsche Opfer sind, aber nicht in Europa und andere Hautfarbe haben.
Während die Gesellschaft über die Zukunft von Erinnerung diskutiert, werden in Düsseldorf 10 neue Straßenschilder montiert und die Pfosten mit QR-Codes versehen, auf denen man die Geschichte der alten und der neuen Namensgeber nachlesen kann. Der Umgang mit kolonialen Denkmälern hingegen ist komplizierter. Jürgen Zimmerer hält nichts davon, sie zu zerstören. Ihm schweben kreativere Lösungen vor.
Warum nicht ein Denkmal nehmen und hinlegen? Warum nicht eingraben? Warum nicht auf den Kopf stellen? Das Denkmal ist noch da, aber jeder guckt hin und sagt, wieso liegt der da? Wieso steht das auf dem Kopf?
Kunst und Kreativität als Gegengift. Die von Jürgen Zimmerer geleitete Forschungsstelle Hamburgs Postkoloniales Erbe hat bereits viele solcher Ansätze entwickelt. In dem Ausstellungsprojekt From Where Do We Speak? Von woher sprechen wir? Haben sich Kreative aus Namibia und Deutschland mit dem kolonialen Fotoarchiv Hamburgs auseinandergesetzt. Die Künstlerinnen Shomvatala Shivute und Nelago Shilongo stellten über ihre Arbeit den Gedanken:
Wir sprechen von einem Ort des Schmerzes, von einem Ort der Unruhe. Und trotzdem sprechen wir auch mit Liebe, Stärke und Hoffnung auf ein besseres Morgen.
Im Zeitzeichen erinnerte Maren Gottschalk an den am 16. Juli 1834 geborenen Adolf Lüderitz, Kaufmann und Kolonialpionier. Zeitzeichen morgen, der Afroamerikaner Eric Garner kommt bei seiner Festnahme ums Leben.